Jörg Becker muss ich eigentlich wahrscheinlich dem großen Teil des Publikums nicht vorstellen. Ich tue es jetzt trotzdem. Er studierte 1966 bis 70 Politikwissenschaft, Germanistik und Pädagogik an den Universitäten Marburg, Bern und Tübingen. Zwischen 71 und 74 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der schon mehrfach erwähnten Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. 1977 Promotion in Marburg zum Dr. Phil im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. 1981 eben der Habilitation. Er war von 81 bis 86 Privatdozent an der Uni Marburg, 1987 bis 92 Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und von 1987 bis 2010 Direktor und geschäftsführender Gesellschafter der Comtech, Institut für Technologie- und Kommunikationsforschung GmbH in Solingen. Inzwischen 1999 und 2011 hatte er eine Gastprofessur für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck, weitere Gastprofessuren an der American University in Beirut und an der Hong Kong Baptist University. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören internationale Kommunikation und Medienpolitik, insbesondere die Debatten um die neue internationale Informationsordnung sowie die Rolle von Medien in Kriegen und Konflikten. Und aus diesem Arbeitsbereich erwartet uns jetzt auch ein Vortrag, der den Untertitel trägt: Eine persönliche Rückschau. Herr Becker.
Sag mal einfach, liebe Frauen, schade, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe drei Folien mitgebracht, können wir die zeigen? Ja, gleich die erste, ja. Nein, die erste, ich will da noch ein bisschen was zu sagen. Ja, also als mich die Anfrage erreichte, habe ich was ganz Simples, Empirisches gemacht. Ich habe geguckt, wie viele Aufsätze habe ich geschrieben und habe die auf einer Zeitachse verteilt. Es sind 20 Aufsätze und Sie sehen sehr deutlich zwei Blöcke. Ich will heute im Wesentlichen nur über den ersten Block reden. Dass es zwei Blöcke gibt, hat unter anderem mit meinem Umzug zu tun von Frankfurt nach Solingen, Anfang der 90er Jahre. Da riss selbstverständlich mein Kontakt zur EPD-Entwicklungspolitik und zu Kai Schade insbesondere irgendwie ab. Ich fange mal mit meinem ersten Aufsatz an, 1977, weil ich an diesem Aufsatz mitten in einen Konflikt hineinstoßen kann im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Und Kai stärkte mir den Rücken. Eine ganz ungeheuer intensive, schöne Erinnerung, die mich dann auch sehr fest mit Kai verbunden hatte. Sie müssen wissen, ich hatte 1976 meine Doktorarbeit abgeschlossen zum Thema Rassismus im Kinderbuch bei den Politologen in Marburg. Das brachte mir sehr viel Unverständnis bei den Politologen ein, Naserümpfen, dass das nicht über Klassenkampf war oder was weiß ich, die UNO oder Abrüstung. Es war Rassismus im Kinderbuch. Und ich schwankte lange, auch in meiner akademischen Tätigkeit, wirst du nun Germanist oder wirst du Sozialwissenschaftler? Und ich habe nach wie vor beides irgendwo in mir drin. So. In dem Hintergrund meiner Diss, die halb germanistisch, halb sozialwissenschaftlich war, hatte ich mich damals viel mit Trivialliteratur beschäftigt. Und ich stolperte bei einer Bahnreise in einem Bahnhofskiosk über eines dieser dämlichen kleinen Heftchen, die es überall gibt bis auf den heutigen Tag. Das war ein Geheimdienstroman, Staatsstreich in Elfenbeinküste, war da hieß das Ding. Oder Waffen für Afrika. Und ich las das auf irgendeiner Zugfahrt und hatte dann die Idee, da machst du einen Artikel draus. Ich weiß nicht mehr genau, wann und wo ich Kai kennengelernt hatte. Wenigstens dieses war mein erster Aufsatz in EPD-Entwicklungspolitik. Und ich war ein bisschen gemein. Und Kai hatte mir geholfen. Das war keine Rezension dieses blöden, dämlichen Heftchenromans. Es erschien in dem Teil Sachartikel. Und ich tat in dem Artikel so, indem ich den Inhalt dieses Heftchenromans schilderte, als wenn das tatsächlich gerade passiert wäre. Der CIA stürzt eine Regierung in Elfenbeinküste. Das war der Inhalt des Romans und ich machte dann eine Realgeschichte draus. Und erst auf der zweiten oder auf der dritten Seite kam dann mehr oder weniger Age-Beige, das ist kein Realereignis, das ist ein Trivialliteratur-Roman. Und es kam, was kommen musste, Kai hatte das voll abgesegnet. Ich wurde zu seinen Vorgesetzten zitiert im evangelischen Pressedienst. Delikate Geschichte, es waren zwei Vorgesetzte für mich, weil der eine davon mein Onkel war, Friedrich Karl Schilling, und das andere war Norbert Schneider, Direktor des GEP damals, und sie machten mich beide zur Sau. Unseriös, journalistische Formate miteinander verwechselt, das kann man nicht machen, man kann die Leser nicht an der Nase rumführen und. Kai musste sich eine ähnliche Schelte anhören und danach ging es uns beiden richtig gut, wir verstanden uns. Das war mein Einstieg in EPD-Entwicklungspolitik. Der Einstieg ist insofern ein Stückchen wichtig, weil ich hatte gerade meine Promotion abgeschlossen und war gedanklich an dem Punkt, wo ich dachte, es reicht nicht aus, wenn ich über Medien arbeite, mir über die Inhalte der Medien Gedanken zu machen. Ich wollte ein Stückchen weiter. Das, was ich weiter wollte, habe ich mir eben nochmal aufgeschrieben, waren drei mögliche Schritte. Einmal der Schritt Text zu Kontext. Ein ähnlicher Schritt hieß bei mir vom Inhalt zur Medienökonomie. Was sind die ökonomischen Interessen, die und die Inhalte zu produzieren? Oder nochmal anders formuliert, von der Debatte von Inhalten weg zur Debatte zu Strukturen. So, und damit war ich sofort mit diesen gedanklichen Dingen, die ich wollte, dann bei dem, was unter neue internationale Informationsordnung in der UNESCO diskutiert wurde. Und genau davon handeln die Veröffentlichungen von mir in dem ersten Block in EPD-Entwicklungspolitik damals, hier der Zeitraum 77 bis 83. Können Sie jetzt die zweite Folie machen? Nee, dann die dritte. Diese. Sie sehen hier meine eigenen Publikationen nochmal auf einer Zeitachse eingerahmt und Sie sehen für die Debatte der neuen internationalen Informationsordnung die zwei großen entscheidenden Dinge. Das ist einmal die Massenmediendeklaration und das ist zweitens der McBride-Bericht. Das heißt, wir befinden uns in einer Diskussion, die im Wesentlichen in der UNESCO geführt wurde. Die Debatte ging sowohl um Inhalte als auch die internationale Medienpolitik, die bei einer einseitigen Begünstigung der großen Nachrichtenagenturen, der großen Konzerne im Westen verzerrte Inhalte und Bilder produziert. In der Massenmediendeklaration von 78 sehr deutlich sind beide Sachen drin. Die Überschrift dieser Massenmediendeklaration, ich kriege das nicht genau hin, das ist wahnsinnig bürokratisch lang. Diese Überschrift heißt aber Medien im Kampf gegen Rassismus, Apartheid, Antisemitismus und für den Frieden oder so ähnlich. Das ist die inhaltliche Aussage der Massenmediendeklaration. Die strukturelle Aussage kommt in Artikel 1 sofort. Dort ist dann die Rede, und das war der Konflikt zwischen Nord und Süd. Die Formel heißt dann, wir wollen für die Zukunft einen freien und ausgewogeneren Informationsfluss. In dieser Kompromissformel hatten die Südländer sozusagen ihre verbal sehr starke Politik eines Antiimperialismus und einer Entkolonialisierung sozusagen runtergeschraubt. Sie wollten nicht mehr entkolonialisieren, sondern nur noch einen ausgewogeneren Informationsfluss haben. Der Westen sah darin bereits die Freiheit der Presse bedroht. indem man hinter dem Wort Freiheit der Information, Freiheit des Informationsflusses sogar noch was da ansetzen konnte, nämlich wie frei und ausgewogenerer Informationsfluss. So, meine Artikel, das sind jetzt sozusagen meine eigenen Publikationen. Sie haben so ein bisschen noch die Zeitleiste von eben in Erinnerung. Ich denke, ich habe damals in der Bundesrepublik, schwierig das über sich selbst zu sagen, ich sage es trotzdem, führend diese Debatte in die deutsche Öffentlichkeit hineingetragen. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Bild, zu diesem sozialen Netzwerk. Und ich konnte diese Debatte reintragen in meine Artikel bei EPD Entwicklungspolitik, weil ich über ein hervorragend aufgebautes eigenes soziales Netzwerk verfügte. Sie sehen hier zwei Kreise. Ich so ein bisschen in der Mitte, vermittelnd sozusagen die zwei verschiedenen Kreise. Das eine ist das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Das andere ist die Welt draußen, im Wesentlichen Dritte Welt, Ausland, aber auch Länder des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Sie sehen, dass ich im GAP nicht nur mit Kai Schade zusammengearbeitet habe, wenn auch dort am meisten. Ich hatte gleichzeitig in Peter Christian Hall als Chefredakteur von Medium einen zweiten sehr guten Freund im Gemeinschaftswerk und immerhin erschien bei Peter in seiner Schriftenreihe mein Buch Free Flow of Information. Möglicherweise hätte dieses Buch damals in keinem anderen Verlag erscheinen können. Niemand hätte sich dran getraut. Sie finden dort Aufsätze, fällt mir gerade so ein, Beteiligung der CIA bei Medienarbeit zum Putsch von Allende. Alle so schöne klassische Dinge stehen dort drin. Da steht zum Beispiel auch drin, die Rede, die der algerische Botschafter Sahnoun gehalten hat, in seiner Kritik an der miesen Dritte Weltberichterstattung in der deutschen Presse damals, wobei er sich dann von Walter Scheel den Rüffel einhandeln musste, er würde sich in die inneren Angelegenheiten Deutschlands einmischen. Schöne Rede, nach wie vor lesenswert. Ja, über Peter Christian Hall habe ich schon gesprochen. Ich habe im übrigen Medium auch eine Reihe von Artikeln im Rahmen der NIO-Debatte veröffentlicht. Und ich habe zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem GAP 3-4 Konferenzen durchgeführt in einer schönen Kofinanzierung, die ich hinkriegen konnte. Ebert-Stiftung, Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik und ich als Organisator, das gab mir meistens die Freiheit, den einen gegen den anderen auszuspielen. Und ich hatte sehr viel Freiraum, ich konnte sehr selbstständig und eigenständig entscheiden, welche Referenten ich einlud. Beispielsweise einen Kollegen aus Kuba, jemand aus Finnland. Ich habe mich bemüht, ein großes Spektrum sehr unterschiedlicher Stimmen einzuladen. So, Sie sehen diesen anderen Kreis dort. Das ist sozusagen mein Außenkreis. Ich war damals freiberuflich tätig. Das ist finanziell immer ein Stückchen eine schwierige Position. Damals wie heute. Es gab mir allerdings einen Drive, sozusagen Dinge in die Gänge zu kriegen, wie es ein normaler C4-Prof meistens gar nicht hinkriegt, weil er den Druck des Handelns nicht kennt.
Das wissen Sie ganz genau,
nicht? Ja, das weiß ich ganz genau. Ja, doch, weiß ich ganz genau. Dazu bin ich lange genug im akademischen Umfeld tätig gewesen. Eine wichtige Stütze meiner freiberuflichen...
Nie C4 gewesen, oder?
Ich weiß.
Darum geht's, glaube ich.
Ja, verstehe das nicht.
Darum geht es nicht.
Nein.
Aber
gut.
Also ich finde, dass C4-Professoren das aushalten können. Und wenn sie sich getroffen fühlen, ja, dann hat er recht. Und ich fühle mich nicht getroffen, dann denke ich,
Kann ich gut mitleben, ja, ist völlig in Ordnung. Eine wichtige Stütze in meiner freiberuflichen Arbeit war mir damals, als ich in Frankfurt wohnte, mein anderer Quasi-Arbeitgeber, nämlich die Frankfurter Buchmesse. ich war befreundet jahrelang mit Peter Weithaus als Direktor der Frankfurter Buchmesse, war dort sehr viel tätig, auch im Rahmen der neuen internationalen Informationsordnung. Ich gebe mal ein Beispiel, weil das vorhin gefragt wurde bei dem Vortrag von Frau Lepp. Anlässlich des Kinderbuchschwerpunktes der Frankfurter Buchmesse 1978 organisierten wir mit Mitteln des Program to Combat Racism, so hieß das, ne? Richtig, einen Workshop in der Akademie Arnoldshain über Rassismus im Kinderbuch, zum Beispiel mit dem Historiker Walter Rodney aus Guyana. Ich erinnere einfach an solche Sachen, weil ich den Freiraum ungeheuer positiv in Erinnerung habe, den ich damals hatte, im Gestalten, im Verwirklichen von Ideen. Es waren für mich ganz wichtige Zeiten und Kai war mir ein stetiger, dauernder Kollege und Freund. Und jetzt komme ich mit 2, 3, 4 Sätzen auf Kai zu sprechen. Sie haben bei dem ersten Beispiel gesehen, mit diesem fiktiven Heftchenroman, dass Kai mich unterstützt hat. Ich kann von allen 20 Artikeln, und zwischendurch haben ja viele Gespräche stattgefunden, die Artikel waren Ergebnis von Gesprächen, an kein einziges Moment erinnern, wo Kai versucht hat, mich inhaltlich zu steuern. Ich sage das deswegen, weil das durchaus anders war woanders. Ich habe in den 10 Jahren, über die ich rede, 76 bis 86, 3 Zensuren gut in Erinnerung. Und das erste betrifft auch die evangelische Kirche. Ich hatte im Sonntagsblatt in Hamburg einen ganzseitigen Artikel drin über Medienimperialismus in Afrika. Eine ganze Seite. Und dann machte der Redakteur, ohne mich vorab zu fragen, einen letzten Schlusssatz hin, der den gesamten Artikel von mir zunichte machte. Der letzte Schlusssatz hieß, aber die Afrikaner sind nicht ganz unschuldig daran. Ich erwähne den zweiten Zensurvorfall, den ich erinnere, eine Kunstzeitschrift in der Nähe der DKP angesiedelt. Ich hatte einen Artikel drin über Rassismus in Werbung. Unabgesprochen mit mir, ein fettdruckten Vorspann. Der Autor hätte nicht ganz begriffen, dass Rassismus ein Nebenwiderspruch des Kapitalismus sei. So, und die dritte Zensur kam von der Ebert-Stiftung bei einem Gutachten, da will ich heute nicht drüber reden. Ich halte nochmal, ich sage das im Vergleich zu Kai. Kai wäre sowas nie eingefallen. Ich habe dort eine Unterstützung meiner Arbeit bekommen. Oft hat mich Kai noch in den 90er Jahren gedrängelt und geschubst. Schreib doch mal über die neue Informationsordnung, was daraus geworden ist. Ich war inhaltlich längst abgedriftet in irgendwelche anderen Geschichten. Kai hat mich geschubst und gedrängelt im produktiv-positiven Sinne. So. Das wollte ich sagen. Ansonsten demnächst irgendwann einen schriftlichen Beitrag. Dankeschön.